Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Jetzt wissen wir auch um die Autovorlieben von Thomas Maurer.
Verbrenner.
In dubio prolet, die das zusammenfassen.
Pro was?
Prolet.
Rosenbenz ist ein Benz.
Schweinsteuer.
Da sollen diese Elektrokisten fahren.
Thomas, was machst du am Freitag?
Ich weiß noch nicht.
Nein, meiner eleganten Überleitung.
Großer Fan deiner eleganten Überleitung.
20.15 Uhr.
Am Abend wird der Fall flässig.
Servus, Thomas. Und ein ganz herzliches Servus bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichten-Podcast der kleinen Zeitung, der die großen Themen der Welt behandelt, aber ab und zu auch die Petitessen des Innenpolitischen. Mit mir vor dem Mikro wunderbarer Komödiant und Kabarettist Thomas Maurer.
Grüß Gott.
Und damit er mit mir vor dem Mikro ist, bin ich natürlich auch da. Thomas Schick, mein Name, aus der Chefredaktion der kleinen Zeitung.
Austria in a nutshell.
Der Montag war der Tag in dieser Woche, an dem Karl Nehammer klar machte, er will auch nach der nächsten Wahl Kanzler sein. Und zwar wie? Und ich rede jetzt nicht vom ORF-Sommergespräch, das wurde ja voraufgezeichnet, das können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen, sondern es war sein Besuch des Hosea Kiri Talks. Und das war schon ein gewagter Balanceakt, denn er kam nämlich, wie gesagt, am Montag, und das ist ja eigentlich der Tag für die Einheimischen, aber er hat es trotzdem mit Bravour gemacht. Zitat: Nehammer freut sich, dass endlich wieder gefeiert werden darf, und leerte ohne Absetzen ein Bier auf der Bühne. Dann dirigierte er unter dem Jubel der Besucher den Kaiserjägermarsch. So schrieb das mein sehr geschätzter Kollege Christian Hoemer.
Ja, da war einiges los. Also ich denke, vielleicht sollten wir es gemeinsam behandeln. Beim Sommergespräch hat er ja sich einmal mehr auf Herbert Kickl als den Hauptgegner eingeschossen. Und das war natürlich ein Symbolakt zur Demütigung des freiheitlichen Parteiobmanns. Weil ein Bier auf Ex stemmt der Kickl, glaube ich, nicht. Also ich glaube, da hat er wirklich ein paar Volkstümlichkeitsmeter wieder gut gemacht. Dass er vorhat, nach Kanzler zu bleiben, denke ich auch, nach den Sommergesprächen kann man das auf zwei Arten interpretieren, weil er gesagt hat, also Herbert Kickl, Koalition mit Herbert Kickl auch in einer leitenden Position, wobei Klubobmann oder sowas nicht diskutiert wurde, aber Minister oder Parteichef kommt mit ihm nicht in Frage. Das heißt, entweder will er Kanzler bleiben oder bereitet uns auf Blau-Schwarz mit einem anderen Kanzler vor. Also auch diese Interpretation ist denkbar. Aber momentan ist er so lange lebenslustig über den Kiri-Talk in der See stampft, hat er wahrscheinlich noch die Hoffnung, das kennt sie, ausgehen. Und er war ja nicht alleine dort, da kann ich was spoilern.
Ja, auch der Andi Babler, Chef der SPÖ, war dort, und er deklariert sie als Dichtschild. Moment, warte, ich habe dann einen Verschreiber in mein Skript. Es sollte natürlich Dickschädel heißen, genauso wie es die Aussehe auch sein. Er meinte das übrigens als Kompliment.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich habe keine Bewegtbilder gesehen, sondern nur ein, zwei Fotos. Und der Andi Babler hat sich offensichtlich auch hier der Jagd nach Verankerung im Volk aus sehr Westen, glaube ich, anziehen lassen mit so einem grünen Kragen.
Ja, also durchaus fesches, prachtiges Westending, kann man schon sagen. Wir haben auch einiges an Videomaterial. Ich stehe es Ihnen in die Shownotes hinten rein. Da sieht man dann auch, wie zusammenformiert wird das Bild. Landeshauptmann Christopher Drexler, steirischer Landeshauptmann, gemeinsam mit Babler, Nehammer. Und dann wird der Drexler auf einmal nervös, weil er haltet noch immer sein Bier in der Hand, und es geht vieles in Bildern, vor allem beim Hosea Kiri-Talk. Aber Bier in der Hand ist dann doch zu weit. Also er sucht dann noch irgendwie dezent, wie er das Bier verschwinden lässt. Eine wirklich schöne Szene des innenpolitischen, politmedialen Betriebs.
Ja, und ich finde, man hat auch gesehen, dass Kleider Leute machen, wenn man so will. Weil auf den Fotos, die ich gesehen habe, wäre jetzt rein typusmäßig der Andi Babler auch als ÖVP-Landeshauptmann durchgegangen.
Locker, locker.
Also vielleicht, wenn ihm seine Landesparteien weiter bei jeder Gelegenheit 10-10er-Staffel vor die Realen haben, vielleicht wird er am zweiten Bildungsweg noch ÖVP-Landeshauptmann. Also das Auftreten dafür hätte er.
Ja, anderer Auftritt, wie gesagt, das Sommergespräch haben wir schon ganz kurz angerissen von Karl Nehammer. Da gab es ja auch noch eine sehr große inhaltliche Ansage, und zwar bis 2030 sollen 4,5 Milliarden Euro in die Bundesländer fließen, die ja kompetenzrechtlich dafür zuständig sind, dass es ordentliche Kinderbetreuung gibt. Also das ist halt natürlich ein anderer Zeithorizont, und man erinnert sich daran, dass Sebastian Kurz das schon mal torpediert hat, dass es da ein richtig großes Kinderbetreuungspaket geben könnte. Aber es ist ja schön, oder? Wir schreiben jetzt das Jahr 2023. Das heißt, wenn diese Kinder dann in die Schule kommen, werden die nachfolgend Geborenen endlich einmal ordentliche Kinderbetreuung haben.
Ja, na, für uns kommt es spät.
Für uns kommt es als Väter zu spät.
Nur deswegen nochmal nachlegen. Ich glaube, das mache ich nicht. Aber es ist im Prinzip ist es ja eine Erbschaft. Also der Sebastian Kurz hat das ja damals mit Bundesland aufhetzen und so deswegen torpediert, weil er sich mit dem Thomas Schmidt einig war, dass es eine super Idee ist und super ankommen wird. Und das durfte ja nicht passieren, weil sonst wäre womöglich die Koalition in den Umfragen besser dagestanden und er hätte seinen Vorgänger nicht aus dem Amt wuppen können. Also, dass das nicht so eine falsche Idee ist, scheint sogar in der ÖVP sich damals schon durchgesprochen zu haben. Aber es musste eben noch ein bisschen Wasser die Donau hinunterfließen und ein paar Kinder aus dem Alter rauswachsen, damit eine ÖVP, nämlich eine nicht mit der Lena ÖVP sein kann. Und ja, was ist das jetzt her? 4 Jahre, 5 Jahre? Also das sind dann wahrscheinlich, das ist der Preis, den man in Kauf nehmen muss, damit das eine genuine ÖVP-Idee irgendwann geworden ist.
Geworden sein wird, das ist, glaube ich, die richtige Zeit, ja, nach der du gesucht hast.
Aber insgesamt muss ich sagen, auch vor allem beim Sommergespräch, ich bin ja da kein Insider, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass, und das ist ungewöhnlich für die österreichische Innenpolitik generell, dass nachdem eine Strategie jetzt ein paar Jahre gescheitert ist, man offenbar eine andere versucht. Normalerweise ist ja more of the same immer die Leitlinie der heimischen Politik gewesen. Aber nachdem man jetzt irgendwie mehrere Jahre, also spätestens ab Abgang Kurz, sehr ungeschickt und erfolglos versucht hat, die FPÖ zu imitieren oder zum Teil zu überholen und das nicht irgendwie sich in den Umfragewerten zu Buche geschlagen hat, man vielleicht gemerkt hat, dass wenn man in Wahlkämpfen immer FPÖ-Slogans plakatiert, das möglicherweise nicht einem selbst zugutekommt, scheint jetzt ein bisschen der Versuch da zu sein, aus der ÖVP wieder eine Partei zu machen, die irgendwie sich auch mit Sachthemen beschäftigt. Und das kommt ein bisschen überraschend, ist aber grundsätzlich keine schlechte Nachricht. Es hat ja, glaube am Wochenende die Heidi Glück im Standard auch einen Essay veröffentlicht, wo sie gesagt hat, wo sich die ÖVP hinentwickeln müsste, nämlich wieder in Richtung einer Partei, die Inhalte hat und irgendwie Schwerpunkte setzt. Und ich glaube, die Heidi Glück ist nach wie vor gut genug vernetzt mit der Partei, dass das nicht ganz ohne Rücksprache passiert. Also möglicherweise.
War übrigens die ehemalige Sprecherin von Wolfgang Schüssel für all jene, die jetzt nicht so wie wir zwar jeden Namen präsent haben.
Ja, es ist eine wie heißt es, Deformation professionell, dass man so tut, was wie Heidi Glück ist.
Ja, ich würde mal sagen, warten wir 300 Tage ab, ob deine Prognose eingetroffen ist, denn dann ist endgültig mal Nationalratswahltag und ich glaube, da wird noch sich ein bisschen was weiterentwickeln in den Slogans der ÖVP. Vielleicht in die eine, vielleicht aber auch in die andere Richtung. Wäre interessant.
Ja, aber ich muss sagen, persönlich jetzt schon mal aus sportlichen Gründen finde ich, ist die Republik Österreich mit einer FPÖ ausreichend bedient. Also wenn man sich wieder darauf einigen könnte, dass die anderen was anders machen, wäre es vielleicht, wie gesagt, sportlich, einfach vom Wettbewerb wäre es ein bisschen interessanter wieder.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Die internationale Automesse in München läuft seit diesen Tagen und man kann jetzt über motorisierten Individualverkehr denken, was man will, aber Tatsache ist, das Ding ist mittlerweile eine richtige Machtdemonstration chinesischer Industrieleistung geworden. Zitat von meinem Kollegen Didi Hubmann, der da aus München berichtet, die Chinesen treten betont selbstbewusst auf, darunter Avatr, NIO Xpeng oder MG und BYD, das heißt übrigens Welt, hat mir Google Translate erklärt, der größte chinesische Autobauer. Der hat mittlerweile sogar einen größeren Stand als Mercedes.
Und das ja, ist mein also Grund. Ich glaube, die Größe des Standes ist, hat ungefähr die Funktion des Trachtenjankers am Ausseher. Hier sagt man, sagt einmal, was los ist. Ja? Und ja, das ist, kommt ja nicht ganz überraschend. Also die letzten, die das realisiert haben, waren die deutschen Autokonzerne. Und das ist, ich finde es ja, weil ja dann irgendwie immer diese Mehr im Umlauf ist, die in der Marktwirtschaft regiert, die Ratio und so weiter. Da war also schon sehr viel ideologisch getriebene Blödheit, vor allem auf der deutschen Industrieseite, immer vorhanden. Also Deutschland war einmal Weltmarktführer in Solarpanelen. Und dann hat aber die CDU-Regierung gefunden, das ist irgendwie so ein grünes Spinnerthema und jetzt sind die Chinesen Weltmarktführer in Solartechnologie. Und Deutschland, glaube ich, kann man demnächst sagen, war einmal Weltmarktführer im Automobilbau. Aber da war dann wirklich diese eigentlich nur mehr psychologisch erklärbare Affenliebe zum Verbrenner, zum und ach, da sollen diese Elektrokisten fahren, bloß ein Benz ist ein Benz. Das scheint die industriepolitische Ausrichtung gewesen sein. Und jetzt ist dann, um ein deutsches Sprichwort zu bemühen, am Abend wird der Faule fleißig. Ja, und jetzt kaufen sie halt überall Batteriewerke und werben Ingenieure ab und versuchen im letzten Moment doch noch in dieses Rennen einzusteigen.
Ja,
Nein, es ist ja immer spannend, wann weiß nicht, beim 10.000-Meter-Lauf, der an vorletzter Position am auf die letzten 800 Meter nochmal alle überholt. Schauen wir, ob es auch für die deutsche Industriepolitik so ausgeht.
Ja, um in deinem Sprachbild und in deinem Narrativ zu bleiben, es setzt da die deutsche Industrie natürlich schon ein bisschen auf einen Überholfaktor jetzt mit dem nächsten Ding, das da als Next Big, Really Big Thing angepriesen wird. Und zwar kommt der Opel Manta wieder, und zwar als E-Manta.
Mhm. Aber das ist die Frage, gibt es schon Prototypen?
Also ja, es gibt schon Designstudien zumindest. Die schauen dann so irgendwie so Manta auf Steroiden irgendwie hochgepackt, so irgendwie zwischen SUV und Coupé. Also
ich habe es befürchtet, ja, weil der 70er-Jahre Manta war ja wirklich ein etwas prolliges, aber wirklich gut geschnittenes Auto. Und ich habe von Haus aus befürchtet, es wird sowas werden wie die Neuauflage von Mustang. Also, dass es einfach ausschaut wie Ford Mustang, der eine Zeit lang sehr viel Cortison hat nehmen müssen und deswegen entsprechend aufgeschwollen ist. Und es gibt ja mittlerweile auch einen SUV-Mustang, wie es alles ist. Es gibt SUV-Jaguars und SUV-Bentleys, wo man sich auch fragt, Kinder, was ist los? Und so wird es wahrscheinlich auch dem Manta gehen. Also ich denke mal, dass dann in 35 Jahren vielleicht um den neuen Manta am New Oldtimer-Markt weniger Krise ist als um die klassischen 70er-Jahre-Mantas jetzt.
Gut, jetzt wissen wir auch um die Autovorlieben von Thomas Maurer in dubio prolet, die das zusammenfassen.
Pro was?
Prolet. In dubio prolet, im Zweifel prolet. Ja, zwölf.
Verzeihung. Also nachdem, glaube ich, mein Design-Lieblingsauto fast immer noch der Citroën DS21 ist, ist das ja, das ist doch ein Fahrzeug für die aufgeklärte Citroën.
Oh my goodness.
Eine Nachricht aus Graz, die wirklich Hoffnung gibt. Forscher haben nämlich eine Möglichkeit gefunden, Krankenhauskeime zu beseitigen. Die multiresistenten Erreger, die sich in Spitälern leicht verbreiten können, sollen mittels Peptide bekämpft werden. Die winzigen Eiweißmoleküle sollen dabei die Zellmembranen der Erreger beschädigen und abtöten. Peptide wirken und dabei wird es jetzt wirklich spannend, eben nicht nur gegen Bakterien, sondern auch gegen Pilze, Viren und sogar gegen Krebszellen, wie die Uni Graz mitteilte. Das Ganze wird unser Gesundheitssystem nicht sanieren, weil es schweinsteuer derzeit noch ist, aber vielleicht können es den Menschen die Scheu vor Krankenhäusern nehmen. Das wäre ja auch mal irgendwie eine Errungenschaft. Boah, was da denkt ihr? Ja, endlich einmal geht irgendwie was weiter in der Menschheit.
Ja, das ist grundsätzlich mal eine gute Nachricht, dass man nicht mit noch mehr Antibiotika noch resistentere Keime produziert, sondern wann das klappt. Meinen Segen hat die medizinische Wissenschaft in diesem Fall uneingeschränkt. Und ja, daher ist meistens alles am Anfang. Da gibt es ja dann die Skalierungseffekte. Sobald da irgendwie eine Massenproduktion möglich ist und angeleiert wird, fallen in der Regel die Preise. Sonst hätte man nicht so viele chinesische Elektroautos jetzt auf der internationalen Automobilmesse.
Und jetzt kommt die Werbung.
Thomas, hast du diesen Freitag schon was vor?
Ja.
Ja?
Das aber Gleiche. Es geht dir nicht. Ich habe einen Auftritt.
Ach so. Ja? Ich wollte jetzt nämlich so völlig dezent wieder mal eine meiner eleganten Überleitungen bringen. Freitag um 20:15 Uhr.
Verzeihung, können wir nochmal einsteigen? Ich bin ein großer Fan deiner eleganten Überleitungen.
Ja. Thomas, was machst du am Freitag?
Ich weiß noch nicht.
Falls du nichts Besseres vorhast und ich vermute, du kannst nichts Besseres vorhaben, weil es geht um dich, dann kannst du dich selber um 20.15 Uhr in ORF 1 sehen. Da wird nämlich Zeitgenosse aus Leidenschaft ausgestrahlt.
Das ist ausgezeichnet, weil der Auftritt ist am Nachmittag, da bin ich dann schon wieder zu Hause. Da nehme ich mir eine große Schachtel Popcorn.
Und falls Ihnen Thomas Maurer im TV gefällt, dann können Sie ihn kurz darauf auch live sehen.
Oh!
Genau, ja? Bei Maurer und Schick am 17.10. vor Publikum im Grazer Skyroom. Und falls ihr dafür keinen Platz kriegen, weil es mir eigentlich schon ziemlich krabbelt voll ist, schauen Sie auf seine Homepage www.thomasmaurer.at. Da gibt es dann noch andere Termine für dich. Ich glaube, demnächst aus mit den Staatskünstlern wieder.
Ja, also Solo, da möchte ich explizit darauf hinweisen, dass im Fernsehen natürlich nur eine knappe Stunde dieses beinahe zweistündigen, wie ein edles Schmuckstück fein gearbeiteten Programms gezeigt wird. Also man kann es sich ruhig dann noch einmal auf der Bühne anschauen.
Mhm. Weißt du eigentlich?
Ja, und das kommen ab Oktober.
Weißt du eigentlich vorab, welche Schmäh gesendet werden?
Oh ja. Ich habe eine, also nachdem ich ja meistens ein bisschen dramaturgisch ineinander verschränkte Programme habe, habe ich mir da schon vorher eine Fassung überlegt, die binnen einer Stunde auch halbwegs einen Sinn ergibt,
ja. Ja gut, also ich habe schon gesehen, die Nummer mit den Schuhen ist wirklich gut. Falls sie drinnen ist, können sie lachen, falls nicht, habe ich jetzt zumindest mal
die
schon
draußen.
Die ist draußen.
Aber gerne Menschen einen Guster machen.
Ja, nein, ich mache Ihnen einen Guster, Thomas Maurer und seine Schuhe, eine fantastische Nummer.
Denkt doch einer an die Kinder.
Die Klimakleber sind wieder da. Am Montag gab es in 5 österreichischen Städten Proteste. Ich war eher zufällig in Klagenfurt dabei und es lief im Grunde ab, wie bekannt. Kleber, Asphalt, Gemma. Was ein bisschen unbefriedigend war an der ganzen Sache, war das Interview mit der Aktivistin. Da hat ein bisschen das Feuer gefehlt, muss ich jetzt so dramaturgisch kritisch anbringen. Plus, ich hatte ein wenig den Eindruck, diese zentrale Koordination der Aktion sorgte dafür, dass es in Klagenfurt einfach niemanden mehr aufregte, denn der Protest fand um 7.45 Uhr statt und da ist das, was man in Klagenfurt am Morgenverkehr hat, eigentlich schon großteils abgearbeitet. Plus, die Schule beginnt im Süden Österreichs erst mit 11. September. Also es war einfach zu wenig los, um da irgendwie diesen öffentlichen Aufschrei zu erzeugen. Aber ich bin dann im Zuge der Recherche auf eine andere Geschichte gekommen, die ich doch noch so spannend fand, dass ich sie mit dir besprechen möchte. In Deutschland fürchten die Polizeigewerkschafter jetzt eine Unterwanderung des Wachkörpers durch Klimaaktivisten bzw. KlimaaktivistensympathisantInnen.
Ja, zwei Dinge, also dass das irgendwie außer der Hauptverkehrszeit stattfindet, vielleicht ist es eine neue Strategie. Also ich denke mir, wenn sich die Leute darauf verständigen könnten, dass sie sich überhaupt nur mehr in ruhigen Sackgassen am Stadtrand festkleben, würden vielleicht sogar die Frau Plackholm und die Frau Sachs-Lehner den Terroralarm von Rot auf Orange runterregeln.
Ja,
wie effizient es ist, werden wir sehen. Und also das ist ganz lustig. Und in Deutschland, das ist natürlich dieser, ich habe vergessen, wie der heißt, der Herr Wendland, irgend sowas, der oberste Polizeigewerkschafter, der schon öfter mit, wie soll ich sagen, nicht dezidiert gesellschaftspolitisch progressiven Statements gewohnheitsmäßig sich meldet. Das ist etwas, wo man ja sagen muss, bei den Corona-Demos und wenn immer wieder mal jemand mit rechten Verbindungen oder Hakenkreuz-Homepage-Witzen aus dem Exekutivkörper auffleckt, ist sozusagen diese Generalwarnung noch nicht gekommen. Dass es sein kann, dass Polizisten, die ihren Dienst in der Regel jung antreten und folgerichtig manche auch gar nicht so wenig Kinder haben, dass die der Auffassung sein könnten, dass in der Sache da was dran ist, das könnte passieren. Aber was heißt es dann? Ist dann Deutschland wehrlos? Bricht das Chaos aus? Ich glaube, die Bild wird uns da am Laufenden halten.
Ganz gewiss. Und falls Sie über die Zersetzung des österreichischen Wehrkörpers was lesen wollen, wir hatten da unlängst eine sehr interessante Geschichte über einen suspendierten Beamten, bei dem ein gestohlenes Polizeisturmgewehr gefunden wurde. Spannender Plot-Twist in der ganzen Sache, gegen den Herrn wird nicht mehr ermittelt, weil das Stehlen des Polizeisturmgewehrs ist jetzt schon so lang her, dass die ganze Sache verjährt ist.
Das ist aber sehr lustig, ja. Aber ich nehme an, dienstrechtlich wird es vielleicht doch Konsequenzen haben.
Ja. Also. Aber wir reden jetzt doch von einem gestohlenen Sturmgewehr und dass das verjähren kann. Man lernt immer wieder Neues im österreichischen Strafrecht.
Ja.
Wir haben uns in diesem Podcast ja schon einmal über Projekt Ballhausplatz, den Film von Kurt Langbein, über Sebastian Kurz unterhalten. Zusammenfassung der damaligen Episode, falls Sie sie nicht hören wollen, was Sie aber könnten, sie war nicht schlecht. Du, lieber Thomas, bist zu alt für einen Großteil dieser Rollen und eigentlich wird eh der Tobias Moretti sie alle spielen können. Ist jetzt doch ein Doku geworden, da spielt jeder sich selber. Aber jetzt ist ein neuer Film mit dem Titel Kurz aufgetaucht, mit Protagonisten, die mich jetzt irgendwie zu Beginn überrascht haben. Als ich den ersten Trailer gesehen habe, da wusste ich noch nicht wirklich um das ganze Projekt und plötzlich tauchte Christian Kern in meiner Timeline auf und erzählt irgendwas über Sebastian Kurz. Und im ersten Moment, vielleicht ist es dir auch so gegangen, habe ich mir gedacht, wie eitel kann Christian Kern sein, dass er sogar in einen Film über Sebastian Kurz reingeht, um sich im Kino zu sehen. Ich weiß mittlerweile, diese Protagonisten wurden, wie sie sich selber darstellen, gelegt. Ja, auch Steffi Crisper, NEOS-Abgeordnete, sieht sich getäuscht. Aber es ist natürlich schon spannend, da diesen zweiten Film einfach aus dem Nichts heraus aufstehen zu lassen und so als Gegenprojekt zu einem kritischen Filmherrn da das zu positionieren und das dann ein bisschen anders einzuflechten. Lies Ihnen noch ein paar Zeilen von der Filmkritik vor, es wird gut.
Ja, na, irgendjemand muss da auch ein überschüssiges, dickes Büschel Bargeld eingesteckt gehabt haben, weil so billig ist ja das gar nicht und die sind auch in die USA geflogen und so ein Film herstellen geht schneller mal in ein paar hunderttausend, auch wenn man schlank ist. Sehr hübsch ist es auch der in Wien, ich glaube Graz wurde nicht beglückt, obwohl sich der Uhrturm angeboten hätte. In Wien ist an der Donau wirklich so ein kleinerer Tower, komplett mit dem in milde Sepia-Töne getauchten Antlitz Sebastian Kurzens geschmückt. Und drüber steht Kurz, der Film.
Ja, Kostenpunkt übrigens 20.000 Euro.
Naja, für das Plakat. Ja, mit Sie angesichts dessen, wie ausführlich darüber berichtet wurde. Aber trotzdem, also auch wenn wir jetzt Staatskünstlerpremiere haben und die nächstes Jahr dann ein neues Programm, ich glaube, den 20er habe ich dafür nicht, weil Unterschied höchstwahrscheinlich, das ist My Girl. Nehme nicht an, dass der Sebastian Kurz sein seit Volksschultagen gepflegtes Sparschwein zerdeppert hat, um das herzustellen. Ja, was er damit genau will, weiß ich so wenig wie alle anderen.
Ja, das wissen übrigens auch nicht Menschen, die den Film schon gesehen haben. Mein Kollege Walter Hämmerle, seit dieser Chef der Innenpolitik der kleinen Zeitung, und ich glaube, wir dürfen ihn jetzt als Hörer in diesem Podcast begrüßen, er hat den Film schon gesehen und hat einen sehr schönen Satz geschrieben, den ich rausziehen möchte. Exemplarisch zeigt sich das beim einzig wirklich prominenten Gesprächspartner, Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger. Dessen Passagen haben kaum konkreten Bezug zu Kurz. Wurscht, wenn sich die Macher gedacht haben, Hauptsache Schwarzenegger.
Ja. Also das haben sie sich bei der Crisper und beim Kern offenbar auch gedacht, aber der Schwarze Arne macht halt ein bisschen mehr her, ist der formatfüllendere Gesprächspartner.
Ja. Ja, über die genauen Kosten wird ohnehin nochmal Aufschlüsselung gegeben werden müssen. Sie sollen angeblich unter 500.000 Euro liegen, aber weil auch um eine Förderung angesucht werde, wird das ganze Projekt eh nochmal transparent werden. Wie gesagt, zum Ausgang dieser Folge, der Film läuft jetzt zwar im Kino, aber falls Sie in der nächsten Woche eine Stunde Zeit haben und was streamen wollen, Zeitgenosse aus Leidenschaft in der ORF-DVD. Machen Sie was für Ihre Haushaltsabgabe.
Vielleicht eine Anmerkung noch, nachdem du mir einen Link mitgeschickt hast und mich dadurch mir das ambivalente Vergnügen beschert hast, dass ich den Song, von dem ich nicht wusste, dass er existiert,
wirklich nicht
gehört habe.
Nee, dann muss es ein bisschen länger
an. Andreas Gabalier aufgenommen hat.
Ja, Arnold Schwarzenegger, das muss ich jetzt für die zuhörenden Personen, weil wenn du es nicht mitkriegst hast, könnte es sein, dass wir da eine breite Bildungslücke in unserer Zuhörerschaft haben. Schwarzenegger hat das schon einmal irgendwie, ich würde sagen, er ist der Anziehungskraft eines jungen Österreichers erlegen. und hat sich von Andreas Gabalier zu einem Lied überreden lassen. Jetzt muss man sagen, kannst von Schwarzenegger halten, was du willst, künstlerisch genauso wie politisch, aber er ist halt mal eine große Nummer und das war das erste Mal, dass er sich auf Tonträger hat bringen lassen. Also auch in seiner gesamten US-Karriere hat Schwarzenegger nie ein Lied aufgenommen. Er wird wahrscheinlich wissen, warum, und wenn man es gehört hat, dann wird man erst recht wissen, warum, würde ich sagen.
Wobei man jetzt also recht rein von den Rap-Skills sagen muss, dass der Arne das ein bisschen, also nicht elegant, aber besser macht als der Herr Gabalier, weil der Herr Gabalier ist, glaube ich, der Einzige, der schlechter rappt wie der HC Strache. Also das klingt, wie wenn da auf der Stirn zwei Kiven Dispersion auskommen und runterpumpen.
Also, ja, aber im Gegensatz zum
ich persönlich finde die Rap-Battle Arne gegen Gabalier hat der Gabalier souverän für sich entschieden. Trotzdem bin ich nicht wirklich sicher, ob ich froh bin, dass ich es gehört habe.
Ja, letzter Satz zu Andreas Gabalier, um ihn quasi jetzt in Schutz zu nehmen. Im Gegensatz zu HC Strache gibt er in dieser Woche ein Benefizkonzert in der Steiermark. Also er ist schon im Grunde seines Herzens ein Guter irgendwie.
Ja, nein, man muss also...
Na, wann hat HC Strache ein Benefizkonzert gegeben?
Einem Benefiz-Gaul schaut man nicht auf die Rap-Skills.
Gut, und mit diesem wunderschönen Sprachbild, das mich jetzt zumindest noch länger beschäftigen wird, verabschieden wir uns nicht für diese Woche, sondern wir haben dafür Personal, das erledigt.
Tschüss und Schleim!